Guten Morgen auch von meiner Seite. Danke für das sehr, sehr schöne Lied, was uns Mut macht für den Alltag im Glauben an unseren Lebendigen, an den lebendigen Gott. David hat schon das Thema der Predigt angesagt. Ja, das stimmt. Wir wollen uns heute einen Text angucken und wie ich finde, einer der zentralsten Texte, die über das Fasten und Beten von gläubigen Menschen spricht. Ein Text im Alten Testament, werden einige Passagen daraus etwas genauer uns angucken, dann aber auch allgemein etwas zum Fasten und Beten, wollte ich sagen, wie macht man das und warum? Und einige neutestamentliche Parallelen wollte ich auch versuchen zu ziehen. Das Kapitel ist im Buch, finden wir im Buch Jesaja. Wir sind jetzt als Gemeinde dabei, in den Bibelstunden das Buch Jesaja uns anzuschauen. Und es gab schon sehr, sehr viele, sehr gute, reiche Stunden, wo wir vieles neu entdecken konnten, gerade aus dem Buch Jesaja. Das letzte Mal, das Kapitel 43, diese Zusage Gottes an sein Volk, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott. Und dann den Auftrag, den er gläubigen Menschen mitgibt. Du sollst da sein zur Ehre deines Herrn. Das war eine ganz kurze Zusammenfassung von diesem Kapitel. Aber das Kapitel, was wir uns heute anschauen wollen, ist das etwas weiter, da müssen wir etwas weiter blättern, das Kapitel 58. Jesaja. Kapitel 58, ich lese erstmal die ersten zwei Verse daraus. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, falls ihr das einblenden wollt. Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und das gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und dann die Fragen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Das ist der Zustand des Volkes. Und so, wenn wir diese ihre Tätigkeiten oder ihre Frömmigkeit so im Vers 2 uns genauer anschauen, dann scheint es doch, es ist alles gut. Sie befragen Gott. Es ist ihnen wichtig, Gottes Willen zu kennen. Was möchte Gott? Es gefällt ihnen auch, seinen Weg zu gehen. Und das ist ihnen ganz, ganz wichtig, ganz nah bei Gott zu sein. Und trotzdem stellt sich diese Frage und die Frage steht im Raum, Herr, warum? Warum fasten wir und beten wir zu dir? Und du siehst es gar nicht. Und noch mehr, du merkst gar nicht davon. Eine andere Übersetzung spricht, du machst dir keine Notiz davon. Wir machen das umsonst. Warum ist das so? Und in diesem Kapitel deckt Gott Missstände auf, die in Verbindung mit der Frömmigkeit gläubiger Menschen aufkommen kann. Eine Missstände in Verbindung mit Fasten und Beten, eher würde ich sagen mit einem Lebensstil, die mit einem Lebensstil von Menschen verbunden sein kann. Und je mehr ich dieses Kapitel las, umso deutlicher schien mir, dass sich drei Missstände herauskristallisierten, die Gott ganz besonders betonen wollte und die er im Laufe des Kapitels zum Teil mehrmals wiederholt. Und ich werde sie kurz nennen und dann einige neutestamentlichen Parallelen dazu sagen. Zum Beispiel sagt Gott in Vers 3 und Vers 13, dass in der Zeit, wo ihr fastet, oder ich würde das mehr zusammenfassen, in der Zeit eurer Frömmigkeit oder wenn ihr Gott dient, im Fasten, im Beten, wenn ihr vor Gott tretet, in der Zeit, in der gleichen Zeit, geht ihr euren eigenen Geschäften nach. Und ich habe das nochmal genauer mir angeguckt, Geschäften im Sinne von euren eigenen Wünschen, das, was euch gefällt,
was euch wichtig ist, dem geht ihr nach. Gleichzeitig sagt ihr, wir fasten zu dir, Gott. Und Gott deckt diesen Missstand auf und er erklärt das auch in den weiteren Versen, dass es wichtig ist, ein Mensch, der sich Gott nahen möchte, dass er sich beugt vor Gott, dass er sich demütigt. Hier wird das Bild gebraucht, wie eine Binse ihren Kopf neigt. So ist ein Mensch, der vor Gott tretet, der gibt Gott Recht, der beugt sich vor Gott. Er demütigt sich vor Gott. Er sagt, Gott, du hast recht. Mir ist dein Wille wichtig und nicht mein Geschäft. Nicht das, was mir gefällt, was bei mir im Vordergrund steht, sondern was möchtest du von mir haben? Natürlich denken wir ganz schnell an diesen neutestamentlichen Vers, den wir in Matthäus 6, 33 finden. Ich möchte den mit euch zusammen vorlesen. Matthäus 6, 33, wo Jesus auch zum Teil ein ganzes Kapitel zusammenfasst mit diesen Worten. Und er sagt ganz einfach, trachtet aber zuerst. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen und so weiter. Aber dieses auf den Platz rücken und zurechtstellen, Gott sagt, zuerst ich, zuerst das, was ich möchte. Und letzten Sonntag hatten wir eine sehr deutliche Predigt über die Liebe, Wahrheit und Liebe gehört. Und Gott sagt in seinem Wort sehr eindeutig, wenn ein Mensch mich liebt, dann hält er meine Gebote, dann ist mein Wort ihm wichtig. Und dadurch hält er, tut er das, was ich sage. Und wenn Menschen sich Gott nahen und sich wundern, so war das in diesem Volk, beim Volk Israel. Sie fragen, warum beten wir und fasten wir und es geschieht nichts? Du machst dir keine Notiz davon, du merkst das gar nicht. Diese Erinnerung Gottes an uns, gläubige Menschen, auch heute, viele Jahrhunderte später. Wenn wir uns zu Gott nahen wollen, dann ist es wichtig, die Prioritäten zurechtzustellen. Natürlich ist es wichtig, der Arbeit nachzugehen. Davon spricht die Bibel auch. Natürlich ist es wichtig, auch ganz praktisch zu sorgen für die eigenen Menschen, für die eigene Familie und so weiter. Aber Gott erinnert uns daran, wie wichtig das ist, die Prioritäten zurechtzurücken. Und dieser Missstand wird aufgedeckt, dass es nicht geht, Gott versuchen zu nahen und gleichzeitig meine eigenen Wünsche, meinen eigenen Gefallen, mein eigenes Geschäft über den Willen Gottes zu stehen. Das wird sich beißen. Gott wird sich nicht dazu bekennen. Der zweite Missstand, der hier in diesem Kapitel aufgezählt ist oder genannt ist, wie ich es fand, war ein Missstand verbunden mit einem Joch, was man sich gegenseitig auflegen kann. Vielleicht sollte ich diese Verse lesen. Ihr geht euren eigenen Geschäften nach und drängt eure Arbeiter. In dem Fall waren das Menschen, die Angestellte hatten. Ihr bedrängt, genauer gesagt, man kann es sogar sagen, misshandelt eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe Gehör brächtet. Gott nennt diesen zweiten Missstand. Und weiter wird er nochmal genauer zusammengefasst in Form oder im Bild eines Jochs. Es ist möglich, sich gegenseitig zu unterzujochen. Ich habe nochmal genauer nachgeguckt. Wir haben in der heutigen Zeit kaum noch Ahnung davon, was das Joch bedeutet. Ich hatte mir das so etwas vorstellen können, aber habe nochmal nachgucken müssen. Schade, ich habe kein Bild mitgebracht. Kinder, aber vielleicht noch mal kurze Erklärung. Ein Joch wird auch heute noch gebraucht, vor allem in Ländern, wo Menschen etwas ärmer sind und wo nicht Autos dafür da sind und Traktoren für die Menschen zu arbeiten, sondern Tiere. Und oft ist es so, dass man einen Ochsen oder einen Esel oder manchmal auch einen Rind vor einem Pflug oder einen Wagen spannt und diese Tiere ziehen dann diesen Pflug. Und sie werden ganz oft in einem Joch eingespannt, verknotet. Das Ganze wird verknotet mit Seilen. Es gibt verschiedene Arten von Mehrzahl von Jochs. Es gibt verschiedene Arten, aber oft ist das ein Balken, der einfach über dem Nacken der Tiere liegt, ein großer, dicker Balken, der über dem Nacken der Tiere liegt. Und von diesem Balken ist dann das ganze Gespann an die Tiere befestigt und somit ziehen sie diesen Wagen oder diesen Pflug. Joch wird in der Bibel auch noch als Last genannt. Es ist eine Last, man trägt eine Last auf sich und man wird untergejocht. Jemand anders herrscht über mich. In diesem Fall sind das Menschen, die über andere Menschen herrschen. In der Kindergeschichte, die war sehr, sehr passend. Ich dachte, ich habe mich so gefreut. Die passt so zu das Thema. Ja, das war eine sehr eindeutige Art, wie wir uns Menschen unterjochen können. Wie sind die Jungs? Klaus und? Wer hilft mir? Johannes, danke. Klaus und Johannes. Einer unterjocht den anderen. Wir legen etwas drauf auf den anderen. Erwartungen oder Missgunst oder Ablehnung auf den anderen und zwingen den anderen, dieses Joch zu tragen. Und was sagt Gott in diesen Versen? Wenn du dich zu Gott nahen willst, dann ist es wichtig, dass du ein Joch, was du anderen Menschen auferlegt hast, dass dieses Joch zerbrochen wird. Und es ist sehr, sehr schnell möglich, dass da, wo Menschen zusammenkommen, hier ist das Beispiel genannt mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die einen die anderen misshandeln, unterdrücken, auf sie praktisch ein Joch, eine Last aufgelegt haben, die sie misshandelt, um über sie zu herrschen. Und die Bibel spricht aber sehr viel davon, wie das möglich ist, dass wir Menschen, andere Menschen misshandeln oder ein Joch auf sie legen, um bei diesem Bild zu bleiben. Es ist möglich, innerhalb einer Ehe ein Joch auf den anderen zu legen. Es ist möglich. Nicht mit Liebe sich gegenseitig zu behandeln, sondern die Erwartungen derzeit hochzuschrauben, dass der andere sich unterdrückt fühlt. Ich werde das jetzt nicht ins Detail behandeln, aber wir können dieses Bild sehr gut vorstellen. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen uns gegenseitig ein ungerechtes, ein schweres, ein lastenvolles Joch auferlegen können. Und hier ist der Zuruf Gottes, zerbricht, ein anderes Wort dafür, zersprengt dieses Joch, was ihr auf andere auflegt. Es können in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann das entstehen, dass man ein Joch aufeinander legt, eine Missgunst sich entgegenbringt, ein Misstrauen. Und dieses Joch ist schwer, das zu tragen. Es macht die Gemeinschaft, das Miteinander unmöglich. Und die Bibel ruft zu: Du weißt genau, wo das Joch in deinem Leben sich befindet. Wenn das stattfindet, dann legt Gott seinen Finger drauf. Und Gott ruft zu: Zerspreng das Joch. Lass den frei, den du unterdrückst. Ich möchte noch einen anderen Gedanken hier reinbringen. Aber wir können auch ein Joch auf uns selber legen. Ein Joch, was uns drückt, was uns quält, zum Beispiel die Sorgen, mit denen wir uns rumplagen. Die Bibel ruft immer wieder auf: Kommt zu mir, bringt mir die Sorgen, sagt Jesus, das, was euch quält, was euch belastet, was euch runterdrückt. Vielleicht ist das Schuld oder vielleicht ist das Schmerz oder Trauer, die dich beschäftigen, die dich unterdrücken. wo vielleicht du auch dir selber nicht vergeben kannst oder anderen nicht vergeben kannst. Ein Joch kann sehr, sehr schwer sein und sehr schwer auf unserem Nacken liegen. Und die Bibel ruft uns auf, zersprenge das Joch. Komm zu Jesus. Matthäus 11, 28 spricht Jesus diese Einladung aus. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht auch von einem Joch im Sinne der Herrschaft. Er möchte auch in unserem Leben herrschen. Aber er lädt ein. Er zwingt uns nicht dazu, wie wir das miteinander oft tun können, sondern er lädt ein. Komm, stell dich drunter, denn mein Joch ist sanft. Das wird deinem Herzen Ruhe bringen, Frieden bringen, wenn du dabei sein wirst, auf mich zu hören. Nicht nach deinen Wünschen, nicht dein Gefallen oben drüber stellen wirst, sondern auf mich hören willst. Das schöne Lied, was wir miteinander sangen, es gibt jemand, der deine Lasten kennt. Möchtest du zu Jesus kommen? Darf ich diese Einladung heute Morgen aussprechen? Gerade dann, wenn du dabei bist, Gott sich zu nahen, Gott sich zu nähern. Und es ist wichtig, dir Gottes Willen zu kennen. Es ist wichtig, dass du Gerechtigkeit in deinem Alltag erlebst, dass Gott deine Gebete hört. Darf ich diese Einladung aussprechen? Kommt her zu mir, sagt Jesus. Ich will euch frei machen. Denn mein Joch, das ist nicht schwer. Mein Joch ist sanft. Und du darfst dich freiwillig drunter stellen. Ich will dich frei machen. Und der Zuruf an uns alle, zersprengen. Zerspreng das Joch, womit du dich selber und andere unterjochen kannst. Der dritte Punkt, der im Zusammenhang in diesem Kapitel doch sehr deutlich hervorgehoben wird und gerade einen Missstand hervorhebt, der dieses Nahen zu Gott stören kann oder dem im Wege stehen kann, wie dieser dicke Stein, auf den Markus traf, der ein Stolperstein Stein sein kann. Und das sagt die Bibel auch in diesen Versen. Immer wieder wurde das hier ausgesprochen. Die Zusammenfassung dieser Missstände spricht Gott nochmal in Vers 9 aus. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Fingerstrecken und böses Reden. Das Joch haben wir eben angesprochen. Und jetzt ist noch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den die Bibel uns sehr deutlich aufs Herz legt. Ich habe das mit faules Reden überschrieben. Der Zuruf ist da. Wenn du dich Gott nahen möchtest, dann solltest du das faule Reden ablegen. Ein Vers, der sehr deutlich spricht. Manchmal, wenn ich da stehen bleibe, dann muss ich stocken und mir den immer wieder angucken, das Ausmaß, was dieser Vers in Jakobus 1 beschreibt, was mit unserem Reden verbunden ist. Jakobus 1, Vers 26. Ich lese diesen Vers. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott. Mit anderen Worten, wenn jemand meint, er ist religiös, er ist fromm, er ist gottesfürchtig und zügelt zur gleichen Zeit nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, er lügt sich selber an, dessen Gottesdienst, dessen Frömmigkeit ist vergeblich. Das sind Worte, die im Neuen Testament stehen. Ist das nicht ein Grund genug, nochmal darauf zu achten, nochmal zurückzugehen und zu sagen, achte ich auf das, was ich spreche? Für Gott ist das entscheidend wichtig, was aus meinem Munde kommt. Denn Gott zu dienen, Und nicht die Zunge zu zügeln, das widerspricht sich. Und die Bibel sagt, dieser Gottesdienst hat vor Gott keinen Wert, wenn wir nicht bereit sind, darauf zu achten, was wir reden. Hier wurde genannt das Fingerstrecken im Sinne von beschuldigen, den anderen beschuldigen, fertig machen und das andere Finger ausstrecken und böses Reden, einfach schlechtes, böses Reden. Epheser 4, 29 und 30 ist ein ganzer Abschnitt, der auch viel über das Reden aussagt. Und in diesen Versen fasst Paulus das zusammen. Epheser 4, 29 bis 30. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade bringe. Es ist mir gar nicht so lange her aufgefallen, was ein gutes Wort bewirken kann. Ein gutes Wort, was aus unserem Mund kommt, was kann es bewirken? Dass der andere Gnade empfängt. Gnade ist ja so allumfassend. Die Bibel ist voll von diesem Wort Gnade. Unverdiente Gnade von Gott, Geschenk. Die ganze Fülle des Himmels wird in diesem Wort Gnade zusammengefasst, was Menschen unverdient bekommen können. Wenn wir Gutes reden, was vermitteln wir? Gnade. Und was passiert, wenn wir faules Reden, verdorbenes Reden, schlechtes Reden? Der ganze Zusammenhang oder Zusammenhang dieses Abschnitts spricht, wie wichtig das ist, gute Worte zu reden und nicht faule. Zum Beispiel im nächsten Vers, Vers 30, heißt es, im gleichen Atemzug, sagt Paulus, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Es hat einen Zusammenhang zwischen faules Reden und den Heiligen Geist betrüben, beleidigen, schmähen. Oder noch mehr in diesem, oder noch ein anderer Aspekt mit diesem schlechtes Reden, Schimpfen, Schreien wird in diesem Abschnitt genannt, wird gesagt, und gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und auch wieder im Zusammenhang oder unter anderem im Zusammenhang mit meinem Reden. Merken wir, warum das so wichtig war, dass Gott, wenn er diese Missstände aufdeckte, auch dieses Reden, unheilvolles, schlechtes, verdorbenes Reden in diesem Zusammenhang nennt, das so wichtig ist, dass wir Gutes reden und nicht schlecht über unseren Nächsten. Die Frage, die sich stellt, ist, Worte, die ich sage, sind die gut? Bringen die den Hörenden, die mich hören, bringen die Gnade? Ich bin ein Mensch, der sehr schnell seine Meinung sagen kann, der auch mal sehr schnell kritisieren kann. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir das aufs Herz gelegt hat. Es dauert schon eine ganze Zeit her, dass er mir das aufs Herz gelegt hat, zurückzuhalten, mich zurückzuhalten, zu überprüfen, ist das dran, was du jetzt sagen willst? Ist das dran? Kannst du der gleichen Person oder hast du davor der gleichen Person Gutes gesagt? Man spricht von einem Verhältnis 10 zu 1. Wenn ich möchte, dass eine Kritik ankommt, dann muss ich mindestens 10-mal dieser Person was Gutes gesagt haben. Können wir uns das merken? Können wir das mitnehmen? Ich versuche. Ganz oft versuche ich mich bei Helene abzusichern. Das, was ich jetzt sagen möchte, ist das richtig? Oder soll ich damit zurückhalten? Die Bibel lädt uns ein. Achte auf deine Zunge. Worte, die du sprichst, die können den Zuhörern Gnade vermitteln. Aber Worte, die ich spreche, das können faule Worte sein, die uns von Gott ab wegbringen, die Raum in unserem Leben für den Satan, für den Feind geben und die den Heiligen Geist betrüben. Und daher der Zuruf, wenn du dir die Frage stellst, warum hörst du Gott, warum merkst du nicht auf mich? Ich bete, du hörst mich gar nicht. Achte auf das Reden. Ich wollte noch ein paar Gedanken sagen. Ich habe jetzt ganz allgemein gesprochen und so spricht auch dieses Kapitel über das Fasten. Und wir merken, in diesem Kapitel wird das so zusammengefasst und so der Fokus nicht auf unseren Magen konzentriert, sondern auf unser Herz, auf unseren Lebensstil. Es geht nicht um den Magen, es geht nicht ums Hungern beim Fasten, sondern es geht um meinen Lebensstil, es geht um meine Herzenseinstellung Gott gegenüber, die mit meinem ganzen Leben etwas zu tun hat. Und das möchte Gott den Zuhörern sagen, dass es wichtig ist. Und in der Bibel finden wir schon verschiedene Arten von Fasten oder verschiedene Beispiele dafür, wie Menschen gefastet haben. Wie gesagt, der Tag, den David angesagt hat, der hat nichts mit dem Karnevalsfasten zu tun. Oder um uns herum hören wir immer wieder, wie Menschen fasten. Es ist ein Muss in vielen Religionen. Die Bibel spricht auch vom Fasten. Aber es ist etwas Freiwilliges. Etwas, was uns näher zu Gott bringt. Ich werde einiges noch dazu sagen. Aber Beispiele fürs Fasten. Ich werde ganz schnell ein paar Beispiele nennen. Das Fasten Darius. Wie hat Darius gefastet, der König Darius? Er hat eine ganze Nacht aufs Essen verzichtet. Wir müssen schmunzeln. Verzichte ich nicht jeden Tag aufs Essen nachts? Darius hat die ganze Nacht aufs Essen verzichtet. Aber wenn wir den Lebensstil der Könige in der Zeit sehen, dass das Leben sich oft nachts abspielte und die ganzen Feten, und so merken wir, Darius war das wichtig, daraus zu verzichten, weil sein, ich würde fast sagen, Freund Daniel stand in einer großen Gefahr und Darius fastet. Wir finden aber von einem Fasten, was die Bibel sagt, so Tag und Nacht, von der alten Frau, die im Tempel war, die Hanna. Sie hat Tag und Nacht vor Gott gefastet, sie war eine Witwe. Und was machte sie damit? Sie diente Gott. Sie wusste ganz genau, ich kann Gott damit dienen, mit Fasten und Beten. Es wird nicht mehr beschrieben. Natürlich verstehen wir, dass ein Mensch nicht völlig aufs Essen verzichten kann. Und wir kommen gleich noch dazu. Aber sie hat auf Dinge verzichtet in ihrem Leben, und deswegen kann die Bibel das so sagen, sie hat Tag und Nacht vor Gott gefastet. Oder das Daniel-Fastet, das zehntägige Daniel-Fasten. Worauf hat Daniel verzichtet? Oder andersrum, was hat Daniel gegessen? Kinder, könnt ihr mir helfen in diesen 10 Tagen mit seinen Freunden? Ja, bitte. Sehr gut, das war eine gute Antwort. Wasser, Obst, weiß ich jetzt, Wasser und Gemüse oder Obst und Gemüse? Wahrscheinlich hast du recht, Obst und Gemüse. Auf jeden Fall, er hat dort auf viele Dinge verzichtet und das 10 Tage lang mit seinen Freunden. Und was passiert? Der Aufseher, der darauf achten sollte, der merkte, die jungen Männer haben gar nicht Schaden daran gelitten, dass sie keine Schokolade und Fleisch gegessen haben. Sie sahen sogar noch viel besser aus. Daniel fasten, 10 Tage lang, Verzicht auf viele Sachen. Oder ein Daniel fasten, was 21 Tage gedauert hatte, 3 Wochen lang. Worauf hat Daniel da verzichtet? Auf Fleisch, da steht alkoholisches Fleisch und Köstlichkeiten. Steht nichts mehr drin. Aber diese 3 Sachen. Hat Daniel verzichtet? Köstlichkeiten, Schokolade, ich weiß es nicht. 3 Wochen lang war das David bewusst, das sind Dinge, auf die ich verzichten werde. Und er tat das. Und das nennt die Bibel auch ein Fasten. Jesus hat 40 Tage lang gefastet. Ich kann das nicht anders sagen. Ich glaube, da steht es auch drin, er hat nichts gegessen und nichts getrunken, weiß ich aber nicht genau. Oder ein Fasten von Mose, auch 40 Tage lang. Ich kann es mir das nur so erklären, dass es mit einem Übernatürlichen, mit einem Wunder in Verbindung steht. Natürlich ist das möglich, wenn Gott das so aufs Herz legt, das so den Menschen mitgibt. Aber wir merken, durch diese einige wenige Beispiele, merken wir, es gibt verschiedene Arten von Fasten. Oder die Esther, sie hat 3 Tage als ein Totalfasten einberufen, jeglicher Verzicht auf Wasser und Nahrung. Es grenzt auch an ein Wunder, dass Menschen nicht Schaden davon nehmen. Die Bibel spricht nur davon. Ich wollte nur mit diesen Beispielen betonen, es gibt unterschiedliche Brandbreite an Fasten. Nur es ist wichtig, und Fasten hat nicht in erster Linie mit meinem Magen zu tun, aber es ist wichtig, auf etwas zu verzichten. Warum? Denn dieser Verzicht, wird mich daran erinnern, Johann, was hattest du vorgehabt? Warum fastest du heute, jetzt am Freitag? Wofür willst du beten? Du willst beten, dass Menschen Lust aufs Leben bekommen. Lust aufs Leben mit Jesus Christus. Und das ist der Inhalt des Fastens. Wie genau das jeder Einzelne sich vornimmt, das können wir vor Gott entscheiden. Warum fasten Menschen? Einmal aus der Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Jesus hat mal zu seinen, ich glaube, das waren seine Jünger, die, oder jemand anders fragte ihn, warum fasten die Pharisäer, warum fasten die Jünger des Johannes und warum fasten deine Jünger denn gar nicht? Und dann erklärt Jesus, es wird eine Zeit kommen, wo sie fasten werden, wo ich nicht mehr da sein werde. Und unter anderem kann man sich das vorstellen, ein Fasten als Dienst vor Gott, als eine Erwartung, der Bräutigam kommt wieder, um seine Braut, die Gemeinde der Gläubigen abzuholen. Und Menschen können fasten, um Gott damit die Ehre zu geben, ihm zu dienen, als aus dem Grund einer Sehnsucht nach der Wiederkunft. Oder eine maßvoll geistliche und maßvoll geistliche Lebensführung zu führen. Paulus spricht, dass es wichtig ist, auch unseren Körper zu bezähmen. Essen, Trinken, Sport, was auch immer wichtig ist, das wissen wir. Es ist wichtig, auch auf unseren Körper zu achten und den zu zähmen, den zu, nicht zu viele Genussmittel, sage ich mal, zuzuführen, denn auch das kann schaden. Es ist wichtig, darauf zu achten, damit man den anderen nicht was redet und selber verwerflich wird. Verzicht. Oder aus Leidenschaft und Hingabe, wie Hannah das getan hat. Aber auch ein Fasten, was oft mit Buße verbunden war. Buße für sich selber, aber auch ein Fasten und Buße für andere Menschen. Das ist möglich. Und die Bibel hat viele Beispiele davon, wo Männer und Frauen Gottes vor Gott gefastet haben, auch für andere, für die sie gebetet und gefastet haben. Fasten kann geschehen einzeln, Einzelperson oder gemeinsam. Wenn wir jetzt am Freitag uns diesen Tag vornehmen, dann ist das etwas Gemeinsames, ein Anliegen, wofür wir gemeinsam beten wollen. Es ist ein Hoffen auf Gottes Eingreifen, ein besonderes Eingreifen Gottes oder eine Bitte um Offenbarung. Oder es kann auch in Verbindung mit einem geistlichen Kampf sein. Jesus Christus hat zu vielen Zeiten in seinem Leben, lesen wir, auf zum Beispiel Schlaf verzichtet, um vor Gott kommen zu dürfen, um sich Gott zu nähern. Ich schließe ab. So wie wir die Bibel verstehen, spricht die Bibel sehr viel über das Fasten. Und es gab auch im Alten Testament vor der Gefangenschaft nach Babylon, gab es einen Tag, der als Gebot galt, wo das ganze Volk fasten sollte. Das war der Versöhnungstag. Nach der Gefangenschaft kamen noch ein paar Tage dazu und das waren die Tage, die Israel an die Katastrophen fürs Volk erinnern sollte. Ich glaube, das waren 4 Tage, die sie im Laufe des Jahres als ein Fasten einhalten sollten. Wir merken aber, dass zur Zeit der Pharisäer das sehr weit sich entwickelt hatte und für die Pharisäer war ein Muss, 2-mal die Woche zu fasten. Im Neuen Testament, so wie ich die Bibel verstehe, finden wir kein deutliches Gebot darüber, dass wir fasten sollen. Aber viele, viele Beispiele, die sagen, dass Menschen, die sich Gott nahen wollten, dass sie das im Gebet und Fasten getan haben. Und das ist auch eine Einladung an uns heute. Und in diesem, wenn wir zurück zu dem Buch Jesaja, zum 58. Kapitel kommen, dann sind da viele Verheißungen, die Gott dem Volk Israel verspricht, gerade in Verbindung damit, wenn sie bereit sind, diese Missstände aus ihrem Leben zu räumen. Und Gott sagt vieles, was sie erleben werden. Ich will nur 2 nennen. Du wirst vor Gott treten, wenn du in Not bist, und du wirst hören, hier bin ich. Gott wird sagen, hier bin ich. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Natürlich ist die Bibel auch im Neuen Testament, gibt es Bedingungen eines erhörlichen Betens. Ich nenne nur zwei, zum Beispiel in Jesus Christus bleiben, in seiner Nähe zu sein oder in seinem Namen zu beten, in seinem Willen zu beten und nicht für egoistische Zwecke. Die Bibel spricht auch über Bedingungen, aber grundsätzlich möchte Gott Gebete seiner Kinder erhören. Und er macht Mut, auch dann, wenn wir durch Zeiten der Dunkelheit gehen, ihm weiter zu vertrauen. Er ist da. Er macht Mut, dass wir uns an ihm nahen. Und noch eine Verheißung, die Gott gibt, in Verbindung mit der Bereitschaft, Lasten abzulegen. Das, was uns von Gott trennt, abzulegen. Und ich habe drei genannt. Dieses meine Wünsche, das, was mir gefällt, meine Geschäfte, nicht über die Geschäfte Gottes zu stellen, sondern Gottes Reich gilt als erstes und sich vor Gott zu demütigen. Das zweite, bereit sein, ein Joch zu zerbrechen, eine Last, die uns beherrscht, uns selber, wo Jesus einlädt, komm zu mir, oder wo wir andere Menschen beherrschen, es ist möglich und die Einladung steht, komm zu mir. Und das dritte, euer Reden. Es ist wichtig, was wir reden, dass unsere Worte den Hörenden was bringen? Gnade bringen. Gottes Gnade vermitteln. Dazu ist die Einladung da. Und daher hat ein Fasten und Beten vor Gott mit einem Lebensstil zu tun. Und Gott möchte auf unsere Gebete hören. Er möchte diese Worte aussprechen. Hier bin ich. Komm zu mir. Es ist wichtig, dass du zu mir betest, damit du, wenn du die Antwort empfängst oder das empfängst, was du brauchst, damit was geschieht? Dankbarkeit und Freude dein Herz erfüllt. Das steht in der Bibel. Und Gott lädt uns ein, ihm zu nahen, aber so, wie die Bibel das sagt. Gottes Segen.